Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast über Bildung und Digitalität. In unserer 8. Staffel, diesmal in Kooperation mit Cornelsen, erkunden wir gemeinsam das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung. Und es wird, vorsichtig formuliert, fundamental. Wir begeben uns auf eine rasante Reise in die Zukunft. Oder zumindest in das, was wir gerade im Moment noch für die Zukunft halten. Seid dabei, wenn wir das Unerwartete erwarten. Kommt mit auf unsere Entdeckerreise. Und los geht's.
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute mit einem Gast aus dem Verlagsgeschäft. Er ist Head of Artificial Intelligence bei Cornelsen und sollte daher an sich einigermaßen gut Bescheid wissen, wohin die künstliche Intelligenzreise in die Schulen gehen wird. Herzlich willkommen, Michael Engel.
Ja, hallo, freut mich. Wie Florian.
Wir fangen mit einer locker leichten Einstiegsfrage an. Natürlich thematisch. Welche Themen treiben dich ganz persönlich zum Thema künstliche Intelligenz um? Was fasziniert dich? Wovor hast du möglicherweise auch ganz gehörigen Respekt?
Also ich habe schon als Student, ich habe Wirtschaft studiert und dort das erste Mal Datenanalyse betrieben. Und diese Kraft aus Daten etwas zu gewinnen, hat mich seit damals schon unglaublich fasziniert. Und seit den Jahren hat sich auch wahnsinnig viel getan. Und jetzt gibt es sogar die Chance, im Bildungswesen einen Impact zu machen. Und bevor ich gehörigen Respekt habe, ist die Reise, die wir alle zusammen gehen müssen, um die Technologie richtig zu verstehen und wirklich gewinnbringend einzusetzen. Also nach dem Hype in eine wirklich gute und praktische Nutzung zu kommen. Davor habe ich noch Respekt.
Frag mal ganz konkret nach, was ist deine Lieblings-KI-Anwendung für dich persönlich?
Momentan benutze ich gerne Perplexity AI, also ein System, in dem auf Basis von Quellen, also validierten Inhalten oder zumindest mal redaktionell bearbeiteten Inhalten, aber individuelle Anfragen individuell beantwortet werden. Und das finde ich zurzeit eine der coolsten Möglichkeiten.
Nächste Frage, KI und Bildung, was du ja auch schon angesprochen hast, auf einer eher noch allgemeineren Ebene. Inwiefern unterscheidet sich die KI-Entwicklung im Bildungsbereich von der Entwicklung in anderen Branchen? Oder anders formuliert, welche spezifischen Anforderungen stellt der Bildungssektor an KI-Systeme?
Ich würde sagen, der Bildungsbereich ist dadurch besonders, dass er sehr stark betroffen ist von den jüngsten Chancen der generativen KI. Also es ist einer der Bereiche, der überdurchschnittlich starke Chancen hat und dadurch sich dem Thema absolut widmen sollte. Was ich besonders finde, ist die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten, sodass man erstmal eine gute Orientierung finden muss. Wo fängt man eigentlich an bei den vielen Chancen? Was sind die besten Anwendungsfälle, die etwas bringen und dabei vom Risiko in Ordnung sind? Und ich denke, dass offensichtlich für mich, wir möchten natürlich auch, dass Schulkinder direkt interagieren können, vielleicht in Zukunft mit KI-Tutoren oder Ähnlichem. Und hier ist das Risiko- und Qualitätsmanagement dieser Anwendungen natürlich das Wichtigste und die höchsten Qualitätsmaßstäbe müssen gelten, noch höher als bei einem, sagen wir, Kundenservice oder einem Möglichkeit, mit dem Auto zu sprechen zum Beispiel.
Ich fange die gleiche Frage nochmal von einer anderen Perspektive an, weil du ja auch da in diesem Bereich sehr stark bist. Was sind die größten technischen Hürden bei der Entwicklung von KI speziell von dem im Bildungsbereich? Was sind da eure Hürden im alltäglichen Entwickeln?
Die größte Herausforderung ist, die Flexibilität der KI mit dem Qualitätsversprechen zu verbinden, an die Qualität von Bildungsinhalten geknüpft werden. Und dafür ist in der Regel notwendig, Daten und Inhalte aufzubereiten, sodass sie für die Maschine sozusagen lesbar sind und abrufbar sind. Aber das auch noch rechtlich sauber im Sinne des Urheberrechts. Das hinzubekommen ist eine große Vorbereitungsaufgabe, die uns sozusagen wachhält. Genauso wie die eben nachgelagerte Qualitätsmanagement der KI-Ausgaben, also das, was die KI ausspuckt, wieder zu überwachen und zu überprüfen, da hier ja nicht immer ein Redakteur, wie das bisher eben war, im Loop ist und alles nochmal gegenliest, bevor es an unsere Kunden geht.
Ja, genau. Und jetzt kommt natürlich genau der spannende Punkt. Manielsen ist ein gutes, altes Verlagshaus, das für geprüfte Inhaltsstandards eben auch steht. Normalerweise, du hast es schon erwähnt, sitzen da Redakteure und Lehrkräfte und Qualitätsmanagement zusammen und am Ende kommt ein sehr geprüftes, auf einen Lehrplan passendes Buch dabei raus. Das ist jetzt bei diesen KI-Inhalten und ich kann mir auch ganz explizit bei eurer KI-Toolbox ja auch Inhalte erstellen lassen, nicht mehr der Fall. Wie stellt ihr also sicher, dass das, was da aus dieser Maschine kommt, tatsächlich einem Qualitätsstandard, den ihr normalerweise anlegt, auch tatsächlich entspricht?
Also ich würde sagen, der identische Qualitätsstandard ist gar nicht möglich. Es wird in einer KI-Anwendung immer ein leichtes Rauschen geben oder eine leichte Unschärfe. Damit müssen wir leben. Was wir unter Kontrolle haben, ist natürlich die Qualität der Eingaben oder der Datengrundlage. Das heißt, wir können mit den Datenschatz, Inhalteschatz oder auch dem Wissen unserer Redaktion der KI Eingaben zur Verfügung stellen, die eine sehr hohe Qualität und Lehrplanpassung haben und die KI nur bitten, dort Varianten oder personalisierte Ableitungen draus zu machen. Und im Prinzip kann man es so auf die Formel bringen, wir büßen ein ganz kleines bisschen des absoluten Qualitätsstandards einer Redaktion ein oder eines redaktionellen Printwerks oder ähnliches, gewinnen aber Flexibilität für und damit Individualisierung oder Passgenauigkeit auf die Situation. Und in dem Fall ist es in manchen Fällen einfach ein guter Deal, ein ganz leichtes Rauschen und eine gleiche Nachüberwachung durch Lehrkräfte zu akzeptieren, wenn dafür ein noch motivierender oder noch passgenauerer Lerninhalt herauskommt, ein noch auf die Situation und mit dem vielleicht Lieblingskünstler in Verbindung gebrachtes Arbeitsblatt herauskommt, dann ist der Gewinn an Motivation und Personalisierung so groß, dass wir einfach bereit sind, uns diese Technologie trotzdem zu erschließen, selbst wenn sie manchmal noch kleine Fehler macht.
Wie darf ich mir das ganz konkret vorstellen? Da sitzen also dann Redakteure der Fächer, die besten Programmierer des Landes, die Business Development Agents an einem Tisch und dann werden verschiedene Eingaben getätigt und man überprüft die Qualität dessen und schraubt dann sozusagen an den Parametern der Maschine. Oder stelle ich mir das ganz, ganz falsch vor?
Das passiert tatsächlich, dass wir Beispiele generieren lassen und die dann den entsprechenden Fachredaktionen zur Verfügung stellen, um Feedback einzuholen, ob das den Maßstäben entspricht, die sie an zum Beispiel die Leistung von Autoren anlegen würden. Also es passiert tatsächlich, natürlich aber nicht für jede einzelne Ausgabe, sondern für gewisse Testfälle. Genau, aber genauso wichtig ist das Qualitätsmanagement, wie gesagt, der Datengrundlage, also dessen, was wir der KI zur Verfügung geben, um daraus die Materialien oder Unterrichtspläne abzuleiten. Also zum Beispiel machen wir uns viel Aufwand damit, auch die Original-Lehrplan-Informationen zu extrahieren und zu hinterlegen, sodass eine Passgenauigkeit für Lehrpläne gegeben sein kann. Und auch hier muss man Arbeit und Qualitätsüberwachung reinstecken, dass diese Lehrplananforderungen richtig extrahiert sind und richtig hinterlegt sind.
Das sind einerseits natürlich dann die Lehrplananforderungen, aber gebt ihr dann auch ganz explizit Materialien aus dem Verlag in die Maschine als Grundlage. Also ich sage jetzt mal, ist da die PDF-Fahne des Schulbuchs drin? Könnte die Maschine sozusagen das Schulbuch rekonstruieren und im nächsten Schritt dann ersetzen? Oder ist es eigentlich immer nur ein Zusatz dazu und es sind nicht die Grundlagen dafür?
Die Besonderheit eines Schulbuchs ist ja, dass ein ganzes Schuljahr entlang eines Lehrplans strukturiert wird anhand eines roten Fadens. Und das, diese Makrostruktur, was mache ich Kapitel pro Kapitel an Inhalten, um der Progression folgend, Schwierigkeitsgrade aufbauend, ein Thema mir zu erschließen, ist etwas, wo ich nicht sehe, dass es per Knopfdruck demnächst aus einer KI herauspurzelt. Das heißt, dass gewisse grundlegende Referenz- und Strukturdaten noch von Menschen kuratiert und auch klug aufbereitet werden. Die Chance der KI besteht darin, auf Basis dieses Referenzbaums oder dieses Grundstocks variantenreichere Einzelmaterialien zu erstellen, die dann passgenau sind oder auf eine Situation im Klassenraum aufgreifen können. Das war eben bisher nicht möglich.
Heißt, die Zukunft in eurer Vision ist Schulbuch plus KI. Kann man das so sagen?
Ja, das Schulbuch ist ja, also wir müssen gucken, was ein Schulbuch ist. Das Schulbuch ist sozusagen Lernmaterial gebacken in das Verbreitungsmedium, was wir seit vielen Jahrhunderten kennen, das Buch. Aber tatsächlich, was da drin steckt, sind Inhalte und diese Inhalte sind auch nur strukturiert und aufeinander aufbauend. Und das bleibt, egal ob man in die digitale oder in die KI-Welt vordringt, eine Art Curriculum, in dem ich ein Lernziel verfolge und es rückwärtsdenkend abschichte nach welche Voraussetzungen, was muss ich kennen, was muss ich verstehen, welche Vokabeln brauche ich oder ähnliches, ist etwas, wo ich eine manuelle Kuratierung durch Menschen nicht nachteilig finde, sondern sogar weiterhin wichtig. Aber das Ableiten oder Generieren von Quizzes oder Übungstexten oder ähnliches auf dieser Kernbasis, das ist die Domäne der KI, die wir sehen. Also ich beobachte ja mit großem Interesse, dass die skandinavischen Länder eigentlich zurückkehren zu gewissen Printprodukten, weil sie festgestellt haben, dass wenn zu viel digital am Bildschirm konsumiert wird, die eine Leseschwäche auftritt oder eine Textverständnisschwäche. Und ich denke mal, gerade Cornelsen steht dafür, Lehr- und Lernprozesse aus der Praxis heraus Ende zu Ende zu kennen und eben punktuell mit Lernmedien ideal zu unterstützen. Das heißt, während alle unglaublich überzeugt davon sind, dass die KI-Technologie der letzten Jahre uns in eine neue Zeitalter katapultieren können, heißt das nicht, dass auch ein gedrucktes Buch oder ein Tafelbild nicht wichtige Bestandteile des Lernens der Zukunft bleiben. Es heißt nur, dass wir sie sinnvoll ergänzen und dass sie an manchen Stellen vielleicht durch eine KI-Lösung auch ersetzt oder verdrängt werden. Aber ich glaube auch daran, dass in Zukunft noch gewisse Dinge im Printmaterial oder an einem Tafelbild entwickelt werden.
So wie du das schilderst, klingt es so, und ich meine es gar nicht wertend, sondern ich versuche es nochmal nachzufragen.
Ja.
Der Schulunterricht und die Struktur dessen bleibt grundsätzlich ähnlich bis gleich, aber es gibt auch KI dabei. Das heißt, in 10 Jahren, wenn ich in eine Schule gehe, werde ich die so auch wiedererkennen. Sie wird sich nicht grundsätzlich, es wird die Fächer geben, die Lehrkräfte, die Lerngruppen, die Bücher, aber alle haben irgendwie einen KI-Assistenten für bestimmte Einsatzszenarien. So habe ich das jetzt sozusagen rausgehört.
Tja, das ist nochmal eine sehr gute Frage, die du da stellst. Ich bin immer vorsichtig mit großen Zukunftsprognosen. Da sind schon viele berühmte Personen dran gescheitert.
Absolut. Ich habe ganz bewusst 10 Jahren gesagt. Das ist super nah. Und jetzt kann man sagen, bei KI, das ist super weit weg. Aber 10 Jahre ist jetzt nicht so weit weg.
Genau. Also es gibt ja manchmal ganz gute Vergleiche mit zum Beispiel dem Aufkommen der Elektrizität. Die wurde auch irgendwann entdeckt und nach hat man das Potenzial verstanden. Und sie hat sicherlich auch einen großen Effekt auf die Schule gehabt, weil man dann nicht nur Licht haben konnte, sondern später auch noch Projektoren oder Videogeräte oder sowas. Aber dennoch hat sich ja der soziale Kontext einer Klasse, das Zusammenleben, das sich gegenseitig Referate halten oder Gedichte vorlesen, nicht total verändert dadurch. Und wenn wir glauben, dass KI ähnlich oder auch zum Beispiel der Personal Computer oder der Laptop und sowas, sind ja vielleicht Beispiele der letzten Jahre, oder das Internet, also große technische Innovationen, die tiefgreifend uns verändert haben, haben an der Schule einen Beitrag geleistet, sie noch reichhaltiger zu machen, aber haben sie nicht fundamental verändert, was das physische Begegnen und das soziale Zusammenhalt in der Klasse und sowas angehen. Deswegen glaube ich an große Veränderungen in einzelnen Schritten des Lernprozesses, aber nicht, dass physische Schule nicht mehr stattfindet.
Ich lege die Gegenthese jetzt mal dahin und sage, in 10 Jahren werden große Teile der schulischen Bildung nicht mehr so stattfinden, wie sie jetzt stattfinden, sondern sehr viel personalisierter, nicht mehr in Lerngruppen, einfach aus Kostengründen und Effizienzgründen. Wir treffen uns in 10 Jahren wieder und gucken, was passiert ist. Wir machen jetzt einen Termin 27. September 2034 aus und wir gucken, was passiert ist.
Absolut. Ich bin total gespannt. Ich bin ja selbst auch Vater und meine Frau ist übrigens Lehrerin.
Oh, bei mir genauso. Ich bin auch Vater und meine Frau ist auch Lehrerin.
Also ich habe tatsächlich auch so ein bisschen Skin in the Game, wie man neudeutsch sagt. Und man kann ja mal ganz offen sagen, dass die Schule auch eine Betreuungsfunktion hat. Das heißt, Kinder sind dort tagsüber auch gut aufgehoben und finden eine Beschäftigung und einen Lernfortschritt. Das ist ja auch etwas, was eine Funktion der Schule ist.
Na sicher, aber für die reine Betreuung bräuchte ich auch keine ausgebildeten Lehrkräfte.
Ja, das stimmt. Es gibt ja inzwischen erste wissenschaftliche Studien, die relativ sauber durch AB-Test-Trennung und so weiter erforscht haben, was jetzt generative KI-Tools für gewisse Professionen eigentlich bedeutet haben. Und das ist, glaube ich, für Callcenter oder Kundenservice, für Programmierer und für Unternehmensberater schon mal wirklich so erforscht worden. Und was dort herausgekommen ist, ist, dass sehr, sehr versierte, erfahrene Leute wenig, also etwas ein bisschen profitieren in manchen Tasks, aber an sich sich kein so starker Impact ist. Der größte Impact ist auf Leute, die jung sind oder Neueinsteiger sind. Also das heißt, es ist die Frage, wie gut kann man das auf die Schule und auf Lehrkräfte übertragen. Aber eine Hypothese, die sich daraus ableiten lässt, ist, dass es einen guten Effekt auf zum Beispiel junge oder Quereinsteiger gibt, die schneller zum sozusagen ein zu guten Unterricht oder guten Unterrichtsmaterialien kommen können und dass sehr motivierte, sehr versierte Lehrkräfte etwas weniger profitieren davon, außer uns gelingen wirklich durchbruchartige Sachen, wo wir eben mehr dran sind mit dem Thema Korrekturunterstützung. Das ist natürlich was, wo alle einen großen Hebel dahinter hätten.
Könnten wir es noch lange verweilen, aber unser Format ist nicht so lang, darum komme ich jetzt schon mal zur letzten Frage, ganz wichtig für euch natürlich, KI und Geschäft, nenne ich es jetzt mal. Welche Rolle wird deiner Meinung nach KI auch geschäftlich in den nächsten Jahren haben? Und wie wird dieser Geschäftsbereich wohl im Verhältnis zu den klassischen Bereichen, wir hatten das Thema schon, das Schulbuch und seine Kranzprodukte, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Wie schätzt ihr da was ein?
Ich würde sagen, wir sind jetzt gerade in der Ära der Bildungs-KI-Tools. Das heißt, wir und auch andere Anbieter bringen ja sozusagen Standalone oder KI-spezifische Tools auf den Markt, die dann auch hoffentlich guten Anklang finden und gekauft werden. Das heißt eigentlich ein neues Geschäftsfeld. Tatsächlich bin ich aber überzeugt, dass in der mittleren bis langen Frist wir Bildungsangebote schaffen, in denen KI an der richtigen Stelle den richtigen Beitrag leistet. Also heute haben wir ja so bekannte Lehrwerke oder Produktmarken wie Lighthouse für Englisch. Vielleicht bleibt dieser Markenname bestehen und auch das wertgeschätzte Angebot, was da drin steckt. Aber es wird nativ und integriert an der richtigen Stelle durch KI-Services, durch KI-Tools angereichert sein. Also nicht nur für Bildung, aber auch für Bildung bin ich davon überzeugt, dass wir in der aktuellen Ära der Use-Case-spezifischen Tools lernen, aber im Zielbild immer einfach die Dinge kombinieren, die den Lehr-Lernprozess optimal unterstützen. Das heißt, ich glaube, dass in einer mittleren Zukunft wir nicht mehr von KI-Tools sprechen, sondern wir sprechen einfach nur noch davon, Feedback, persönliches Tutoring, Unterstützung und Entlastung in der Korrektur. Und da wird ganz viel KI drunter arbeiten, aber wir werden es nicht mehr so betonen, sondern es wird nahtlos integriert sein in ein Ende-zu-Ende-Angebot.
Bevor ich die letzte Frage stelle, mache ich da auch nochmal eine Gegenthese. Weil wir treffen uns ja in 10 Jahren wieder und dann müssen wir gucken, was passiert ist.
Ja.
Ich glaube, dass in 10 Jahren die allermeisten Schüler in sehr vielen Kontexten im Endeffekt nur noch einen KI-Tutor-Begleiter haben, der exakt mit ihnen fachlich alle Themen macht, die genau auf ihren Lernstand passen, völlig unabhängig vom Fach, unabhängig von Zeiten etc. Und dass Menschen in dem Moment, wo Menschen ins Spiel kommen, soziale Aspekte mehr oder weniger exklusiv verhandelt und behandelt werden. Das wäre meine Gegenthese dazu. Ich bin da auch nicht sicher, ob das stimmt, aber dann hätten wir mal zwei Pole dafür.
Finde ich klasse, finde ich spannend und sehe ich auch so. Wir werden eben lernen, wenn mehr individualisiertes Lernen mit individuellen Experiences oder Tutoring oder Assistenzsystemen möglich wird, besser verstehen, was die Rolle der sozialen Begegnung ist und sie dann auch bewusster noch einsetzen. Und ein schönes Beispiel ist eben das Thema Dialog im Englisch lernen und dann Dialogfähigkeit oder auch ein deutscher Gedichtvortrag oder ein Theatervortrag, der substanziell anders ist, wenn ich ihn vor einer Gruppe oder mit einer Gruppe mache. Und dieses Gefühl kann ich mit der doch technischen KI zwar vorbereiten und vortrainieren, aber ich kann es nicht ersetzen. Es ist etwas anderes, jemand ins Auge zu schauen und in einem fremden Land, in einer Fremdsprache einen Dialog zu führen.
So ist es. Letzte Frage, wie immer bei mir auf der Edo-Couch. Welche Frage habe ich dir heute nicht gestellt, die du aber gerne beantwortet hättest?
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Was ich dem Bildungssystem wünsche.
Was wünschst du denn im Bildungssystem?
Ich wünsche, dass es uns allen, als wir sind ja auch ein Spieler in dem Bildungssystem, dass es uns gelingt, diese Technologie für uns zu erschließen. Und das braucht ein Zusammenspiel aus der öffentlichen Hand, den Lehrkräften und Schulen, auch gewisser Technologie- und Bildungsanbieter, die es gemeinsam hinbekommen müssen, dass Budgets da sind, dass Programme für Schulungen da sind und so weiter und so fort. Das braucht also einen systemweiten irgendwie Schulterschluss, um diese Chance zu heben. Einzelne Spieler können einen tollen Beitrag leisten und tolle Produkte machen, aber wenn es dann dafür keine Budgets gibt oder keine Schulungen oder Offenheit oder wie auch immer geartete, strukturierte Prozesse, werden wir die PS nicht auf die Straße bekommen. Und insofern, wir tun alles, um die Technologie sozusagen in den Dienst des Lernenden zu stellen und wünschen uns, oder ich wünsche mir, dass es eben auch mit Politik und Schulsystem und so weiter Hand in Hand gelingt, das Beste für alle rauszuholen.
Lieber Michael, da wünsche ich euch das Allerbeste bei dieser Mission und bedanke mich fürs Gespräch.
Danke, Florian, hat viel Spaß gemacht, alles Gute.